Also ich starte. Wer noch rein will, darf gern reinkommen, Platz nehmen. Ich danke euch. Ich freue mich, dass ich endlich weitermachen kann. Ich sitze die ganzen Startlöchern und bin da und bin dann doch irgendwie nicht da. Bin da, um zu lehren und dann darf ich warten, was wiederum Luxus ist und was Schönes. Aber ich freue mich, dass ich jetzt auch weitermachen darf, wobei die Herausforderung natürlich jetzt sehr groß ist. Nach dem Thema, das Thomas gerade behandelt hat, ist dann, ich hoffe, dass ihr gedanklich wieder switchen könnt. Ja, wir gehen in den Hebräerbrief, wobei er einige Stellen aus dem Hebräerbrief zitiert hat und somit sind wir gar nicht weit entfernt. Und ich bin sehr, sehr glücklich über die Art, wie der Thomas das auslegt. Das, mit diesem Thema habe ich mich vor kurzem selber intensiv auseinandergesetzt. Und wir saßen neulich eben am Mittag, haben miteinander darüber geredet. Und dann habe ich gesagt, wie legst du Jakobus 5 aus? Da wollte ich ihn prüfen. Und er hörte das alles von mir an. Und jetzt höre ich, wie es auslegt. Und dachte ich, hätte ich mir das sparen können. Da hat er mich geprüft. Wunderbar, schön. Also gut. Auch ich möchte beten. Ihr seid ja schon gesegnet den Morgen, ich brauche den Segen noch. Ich bete. Jesus Christus, danke für das Gehörte und für die Ausrichtung, danke für dein Wort. Und es ist wirklich, wir bekennen das, ich bekenne das, es ist dein Wort, es ist Geist, es ist vom Himmel, es zeugt von dir und diese Dinge, Herr, übersteigen unseren Verstand. Nicht, dass es wir mit dem Verstand das nicht erfassen können, aber es ist weit größer als das. Und wir brauchen deinen guten Heiligen Geist, der das inspiriert hat, der aber auch wiederum in uns diese Wahrheiten lehrt, bestätigt, darum geht es, bestätigt, als wahr bestätigt und dass er sich mit unserem Glauben verbindet und für uns zu Kraft und für Leben wird. Und so bitte ich dich, Herr, nicht nur für das Gehörte, aber auch das für das Kommende, Herr, dass das mit dem Glauben sich verbindet und somit zu einer Realität in unserem Leben wird, zu einer geistlichen Realität. Schenk Jesus Segen dazu. Ich danke dir, weil ich kenne dich mittlerweile sehr gut und ich liebe dich und ich weiß, dass du treu bist und dass du gerne gibst, wenn wir dich bitten. Und so rechne ich mit dir. Danke dafür, Jesus, in deinem Namen. Amen. Ich nehme euch wieder hinein in Hebräerbrief. Der ist sehr nah am Jakobusbrief. So, Hebräerbrief, dann Jakobusbrief, zumindest in meiner Bibel. Und diejenigen, die die Lutherbibel haben, wer hat eine Lutherübersetzung? Wer ist da zu Hause in ihr? Jawohl. Das war meine erste deutsche Bibel. Eine russische hatte ich gar nicht. Aber das war meine erste deutsche Bibel. Das war die Luther 84, mit der bin ich sozusagen die erste Zeit gegangen. Und da finden wir den Hebräerbrief zusammen mit dem Jakobusbrief eigentlich weiter hinten, oder? Wer? Habt ihr gemerkt, so wenn man aufschlägt, so da hat der Luther eigenmächtig den auf die hinteren Plätze verbannt, zusammen mit dem Jakobusbrief, Judasbrief und der Offenbarung. Dazu gleich nochmal mehr. Ich hole euch einfach wieder kurz ab, dass wir wissen, wo wir waren. Ich weiß, dass ihr jetzt die Tage intensiv euch mit dem Jakobusbrief beschäftigt habt. Ich habe euch gesagt, dass ich euch meine Grundprinzipien der Hermeneutik vorgestellt habe, worauf ich achte. Das erste ist, christuszentrisch auszulegen, dass die ganze Schrift von Christus zeugt und in dem Geheimnis der Gemeinde. Das heißt, das, was Jesus mit uns vorhat und tut. Und in diesem Kontext müssen wir auch den Hebräerbrief einordnen und lesen. Und jetzt wage ich schon mal eine steile These. Ich bin, glaube ich, ich würde sagen, ich bin schon ein Lutheraner. Also in dem Sinne, ich mag Martin sehr. So. Weil er einen Riesendienst getan hat und weil Gott in einer herrlichen Art und Weise, großen Art und Weise gebraucht hat. Aber mit allen Makeln und Schwierigkeiten. Und ich werde euch gleich hineinnehmen und in euch Grundgedanken oder in die Grundfragen zum Hebräerbrief. Und da hat der Luther sich einfach schwer getan. Und ich glaube, das ist schon anmaßend, aber hätte das berücksichtigt, gäbe es da weniger Probleme. Und das sage ich jetzt zu einem Professor Doktor, gell? Doktor Martin Luther, das ist sehr anmaßend. Aber das wiederum zeigt mir voll gut, auch Luther war ein Mensch, er ist nicht Gott, er ist nicht Jesus und er hat die Schrift nicht geschrieben, sondern nur übersetzt und von daher, wir vertrauen auf den Herrn. Und alles ist auch das Stückwerk. Und er hat seine Geschichte und seinen Kontext und ist ein Kind seiner Zeit. Und das hat einfach Auswirkungen auch auf das Verständnis der Schrift. Mein Verständnis und meine Überzeugung ist, dass wir vom Geheimnis der Gemeinde Jesu, von der ganzen Schrift her, berichtet bekommen, von der Erlösung. Und das entfaltet sich so, ihr könnt euch noch erinnern, gell? Ich habe nur noch etwas dazugefügt. Habe ich das getan? Ja. Oh, das geht aber langsam. Also, diese Dinge, diese Linie, die jetzt sich gerade durch die Dinge durchzieht, die sind wichtig. Verheißen, erkauft, eingeweiht, ausgerüstet und verherrlicht. In dieser Entfaltung des Ratschlusses Gottes befinden wir uns in der ganzen Bibel. Und wir sind bei den 21 Briefen, da haben wir den Hebräerbrief, da geht es um diese Ausrüstung und die Festigung und Ausrichtung der Gemeinde, und jetzt ist das wichtig, dass sie ihre Identität und ihr das, was sie in Christus ist und hat, dass sie das weiß. Nochmal, das, was die Gemeinde in Christus Jesus hat, also wir in Christus, das ist das Thema, das sich ebenfalls durchzieht. Von Jesus kommt, Jesus bei uns, Jesus in uns, wir in Jesus, wir bei Jesus und wir befinden uns hier, wir in Jesus. Das heißt, was bedeutet, dass wir in ihm sind? In Christus sind. Nicht nur Christus in uns, sondern wir in ihm. Und dann mit dieser ganzen Thematik, was haben wir in Christus? Das hat große Auswirkungen, was wir in Christus haben. Und das ist das Thema, ich sage im weitesten vom Hebräerbrief, was wir in Christus haben. Und dementsprechend, oder das ist das, was festzuhalten ist, was wir in Christus haben. Es hat große Auswirkungen, ob ich das glaube oder eben nicht. Okay, also, dann möchte ich mit euch weitergehen. Das habe ich gemacht jetzt. Wir machen den nächsten Kreis. So, wir befinden uns immer noch in den Höhen. Wir auf den Adlersflügen Flügel sind wir da und wir gucken uns von oben nochmal an. Aber jetzt drehen wir eine Runde nochmal, aber gehen etwas tiefer und schauen uns da den Hebräerbrief noch ein bisschen tiefer und ein bisschen genauer an. Vor der Mittagspause eine kleine Reise oder ein kleiner Rundflug. Jetzt geht es um Folgendes. Ich möchte die Grundfragen und die Schwierigkeiten des Hebräerbriefs anhand einer Vorrede von Luther mit euch anschauen und somit euch in die ganze Thematik mit hineinnehmen. Der Hebräerbrief und Luther, wie gesagt, mein Freund Martin, und ich glaube, das ist eine Hassliebe, die er dazu zu diesem Brief hat. Und wenn man die Vorrede von Luther anschaut, mit den Dingen, die sich da eben auseinandergesetzt hat, dann merkt man eigentlich, um was es eigentlich geht, wo die ganzen Schwierigkeiten eigentlich mit dem Hebräerbrief, wo die Schwierigkeiten drin stecken. Und ich glaube, es ist eine gute Ausgangssituation, dann diesen Fragen nachzugehen und hoffe ich dann als einen guten Überblick zu bekommen. Ich werde euch nicht gleich das Zitat dahin schmeißen, weil ich weiß, ihr werdet nur noch da gucken und da lesen. Ich werde es euch an die Wand auch dann schmeißen und ihr werdet es nochmal abfotografieren. Wie gesagt, ihr könnt das alles dann auch bekommen, zusammen mit dem Material von Thomas. Wir werden es euch da zur Verfügung stellen. Martin, also Luther, schrieb eine Vorrede zum Neuen Testament wie zum Alten Testament. Und ich möchte euch ein paar Sätze vorlesen. Ich finde es echt herrlich eigentlich. Und vielleicht merkt ihr, worum es geht. Also, 1522 schrieb er zum Hebräerbrief Folgendes. Bisher haben wir die rechten, gewissen Hauptbücher des Neuen Testament gehabt. Allein diese Aussage ist schon steil. Also bis jetzt haben wir das Rechte gehabt, das Echte, das Gute. Und was jetzt folgt, ist nicht ganz so echt. Also bis jetzt haben wir die rechten, gewissen Hauptbücher des Neuen Testaments gehabt. Wenn man die Lutherbibel vor Augen hat, dann weiß man, was vorher kam. Von den Evangelien bis zu Ende der katholischen Briefe. Ja? Die letzten Bücher, die bei Luther kommen, ist im Hebräerbrief, Jakobusbrief, Judasbrief und die Offenbarung. Und jetzt schaut mal, was er schreibt. Diese vier nachfolgenden aber haben vor Zeiten ein anderes Ansehen gehabt. Also damit macht er deutlich, die restlichen vier, die sind nicht auf der gleichen Höhe. Und allein diese Gewichtung, ich werde bald mit Martin darüber reden, sagen, mein Freund, bei allem Respekt, wie geht das denn? Ja. Also Ja, das sind die Hauptbücher, das ist das Wichtigste. Diese, die Aussage wird noch steiler. Das ist noch heftiger. Also, das heißt, da findet schon in seinem Verständnis inhaltlich von den Inhalt dieser Bücher eine Gewichtung und er wertet ein Stück weit die Bücher und Hebräerbrief auch ab. Das heißt, er setzt sie unter die allen anderen. Wer ist Martin Fan? Jawohl, ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber es ist nicht ohne. Gell? Jetzt Folgendes. Aufs Erste, jetzt beginnt er zu argumentieren. Und seine Argumentation ist Folgendes, er sagt zuerst mal, der Hebräerbrief ist nicht von Paulus. Die meiste Vorstellung oder die Überzeugung bis dahin, bis zum 15. Jahrhundert, war vorherrschend, nicht durchgehend und nicht bei allen, aber die meisten davon waren überzeugt eigentlich, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Kirchliche Tradition hat man den Hebräerbrief eher den Paulus zugeschrieben. Man hat darüber sehr viel diskutiert, man hat darüber debattiert und ein Hauptgrund, warum wir den Hebräerbrief im Kanon haben, in unserem biblischen Kanon, ist, dass einer mit der Hauptgründe war, dass man es in Paulus zugeschrieben hat. Und Paulus als der Apostel schlechthin, so ist das sozusagen der 14. Brief eigentlich des Paulus. Zu der Autorenfrage werden wir uns ein, zwei Sätze müssen wir uns dann noch verlieren und uns ein paar Gedanken machen. Aber Luther kam zu der Überzeugung, es kann nicht von Paulus sein. Warum? Inhaltlich, sagt er, geht gar nicht. Das kann Paulus nicht geschrieben haben. Und er nennt ein, zwei Gründe, warum, die gucken wir uns an. Er sagt, inhaltlich vom Brief, von den Hinweisen, die wir im Brief haben, gibt es einige Hinweise, die darauf deuten, dass der Autor, der das geschrieben hat, kein Apostel war. Er kann es nicht gewesen sein und somit kann der Apostel Paulus auch nicht gewesen sein. Das ist, er führt ein, zwei Gründe an. Wie gesagt, bei der Autorenfrage werden wir das mit hineinschauen. Und dann geht er auf etwas ein, was der Hauptgrund ist. Er sagt, und inhaltlich, nicht nur die Hinweise, dass ein anderer Autor das geschrieben hat, sondern inhaltlich stimmt das überhaupt mit dem Paulus nicht überein. Also so wie mit Jakobusbrief, ich bin mir sicher, dass du das auch darauf eingegangen bist. So, Luther hat ja mit dem Jakobusbrief ein ähnliches Verhältnis, sogar so weit, dass er meinte, es ist gut, gerade ein Feuer damit anzuzünden im Kamin. So, steile These. Eine streuende Epistel ist ja eine andere Umschreibung dafür. Aber das, warum? Weil er gesagt hat, das, was Paulus schreibt, und das war die Rechtfertigung allein aus Glauben, nicht aus Werken, und Jakobus schreibt, der Glaube ohne Werke ist tot, beziehungsweise zeig mir deine Werke, und ich sage dir, wird man allein aus Glauben rechtfertigt? Nein, auch aus Werken. Und der Luther geht durch die Decke, sagt, das geht ja gar nicht. Zack, angezündet, sich gewärmt daran. Ja. Jetzt Folgendes, sagt Luther Folgendes. Über das bietet eine große Schwierigkeit dadurch Folgendes, dass er im 6. und 10. Kapitel die Buße den Sündern nach der Taufe stracks vermeidet und versagt. Und Kapitel 12, 17 sagt, Esau habe Buße gesucht und doch nicht gefunden, was wieder alle Evangelien und alle Briefe des Paulus ist. Und obwohl man einen Ausweg aus den Schwierigkeiten suchen möchte, so lauten doch die Worte sehr klar, dass ich nicht weiß, ob es möglich ist. Er sagt, das, was der Hebräerbrief über die Buße schreibt, ist nicht vereinbar das, was die Evangelien und Paulus geschrieben hat. Und er sagt, dass die Aussagen in Hebräer Kapitel 6, das ist eine der schwierigen Stellen, und Hebräer Kapitel 10 und Kapitel 12, nach seiner Meinung, die Aussage ist, die man nicht erklären kann, anders deuten kann, als dass der Hebräerbriefschreiber sagt, es gibt keine Buße, nachdem man wiedergeboren ist, nachdem man die Taufe empfangen hat, nachdem man in den Leib Christi hineingetauft worden ist, was auch seine Tauffrage oder dein Taufverständnis mal dahingestellt. Aber er sagt, nachdem einer eben Anteil an Christus bekommen hat und dann sündigt und Buße tut, dann sagt der Hebräerbriefschreiber unmöglich. Und dann natürlich gehen, ähnlich wie im Jakobusbrief, beim Luther, der Hebräerbrief, diese Aussage, die Alarmglocken hochen und er fährt wieder durch die Decke und würde wieder den nächsten Kamin anzünden. Ja, also zumindest mit dieser Stelle. Da hat er aber mehr gefunden in diesem Brief als im Jakobusbrief, was ihm gefällt. Ja, vielleicht ein kleines Feuer nur damit anzünden. Also, jetzt schreibt er Folgendes. Mich dünkt, und das ist steil, mich dünkt es, handle sich bei einem Brief aus vielen Stücken zusammengesetzt. Er sagt, eigentlich ist es das ist nicht ein Brief, sondern das hat man einfach verschiedene Predigten in eine Reihe zusammengefügt. Und in dieser Zusammenfügung gab es gute Prediger und schlechte Prediger. Gab das Inspirierte und nicht, gab es Fundierte und nicht. Jetzt schaut mal, was er weiter sagt. Also, mich dünkt es, dass es aus Stücken zusammengesetzt ist und nicht überall in gleicher Höhenlage ist. Ich hoffe, ihr könnt mit mir darüber lachen, gell? Also, wenn man den Hebräerbrief liest und studiert, und da sind verschiedene Predigten, und da gab es einen, der hatte eher mehr drauf gehabt, der andere, der hatte nicht so drauf gehabt. Und diese Abschnitte, Kapitel 6, Kapitel 10, Kapitel 12, das war so ein, war nicht der höchste Überflieger. Der hat es noch nicht so verstanden, um was es eigentlich geht. Überlegt mal, was ist das für ein Verständnis der Inspiration der Schrift? Und das sage ich zu demjenigen, der gesagt hat, allein die Schrift. Wisst ihr was, das ist ja unser reformatorischer Glaube. Das ist, was wir vor letztes Jahr so groß gefeiert haben, die Solas, richtig? Aber wie merkt man, es gibt eine Aussage, allein die Schrift, und dann gibt es noch ein paar Untermeinungen, wie man das füllt, allein die Schrift. Darum liebe ich zum Beispiel die Aussage von Bengel, der noch eins draufgesetzt hat, noch mehr als eigentlich. Also es gibt noch eine Steigerung, nämlich nicht nur allein die Schrift, sondern die ganze Schrift. Also es reicht nicht zu sagen, allein die Schrift, sondern wir müssen sagen, nee, die ganze Schrift. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht, ins Leben gerufen. So wie Gott der Materie durch sein Ruach, durch sein Leben des Odins, lebendig machte, so machte Gott die Schrift lebendig, und zwar die ganze Schrift. Und man kann da nicht sagen, ja, da hat Gott ein bisschen weniger Hauch gegeben, da hat er ein bisschen mehr Hauch gegeben. Da steckt ein bisschen mehr Leben, da steckt ein bisschen weniger. Das ist eine Meinung des Apostels, das können wir nicht so ernst nehmen, weil das ist kulturbedingt. Paulus war nicht der größte Frauenfreund, und das war kulturell bedingt und das war die situationsbedingt. Das gilt uns nicht, aber das ist etwas, was uns gilt. Das ist für unsere Zeit inspiriert und das gültig. Das ist nicht gültig, das ist gültig, nicht gültig, gültig. So können wir mit der Bibel nicht umgehen. Und wir können nicht sagen, das hat sehr hohe Höhenlage, das hat nicht so hohe Höhenlage. Und dann geht er sogar so weit, dass er sagt, wie dem auch sein mag, so ist es doch ein ausbündig gelehrter Brief, der von Priestertum Christi meisterlich und gründlich aus der Schrift redet. Dazu das Alte Testament fein und reichlich auslegt. Und dann umarme ich, mein Freund. Ja, genau, mein Freund, richtig. Fein und reichlich auslegt, sodass es offenbar ist, er stamme von einem trefflichen gelehrten Manne, der ein Jünger der Apostel gewesen sei, viel von ihnen gelernt hat und gründlich die Schrift geübt hat. Das war schon ein guter Schüler, aber Höhenlage nicht so hoch. Und dann heißt, sagt er, und ob er wohl nicht einen Grund des Glaubens legt, wie er selbst Kapitel 6 bezeugt, welches das Apostelamt ist, so baut er doch fein darauf Gold und Silber und Edelsteine, wie Paulus in 1. Korinther 3, Vers 12 sagt. Also sagt, er hat zwar selbst den Grund nicht gelegt, und das merkt man, das kann er nicht machen, das müssen die Apostel gemacht haben, aber er hat mit sehr guten Materialien auf diesem Grund weitergebaut, mit Silber, Gold und Edelsteinen. Obwohl, sagt er, paar Holz und Stroh ist dazugekommen. Das sagt er wirklich. Deshalb soll uns nicht hindern, ob vielleicht etwas Holz, Stroh oder Heu mit eingestreut worden ist. Ich weiß, verzeiht mir, wenn ich das ein bisschen amüsant finde. Ich vermute, 1522, wenn Professor Dr. Martin Luther hier stehen würde, nicht da sitzen würde, würde ich anders. Da würde ich nicht so schmunzeln darüber reden. Aber nach der Zeit muss ich sagen, was das ist, das. Und das bringt uns ein Stück weit auch in die ganze Thematik und in den Inhalt und den Umgang mit dem Hebräerbrief. Es gibt schwierige Stellen, aber es ist keine, das ist nicht Stroh und Heu. Und Kapitel 6 und Kapitel 10 und Kapitel 12, die haben nicht eine niedrige Höhenlage und widersprechen den Evangelien, widersprechen der Lehre des Apostel Paulus. Es ist heilige Schrift. Und wir müssen uns fragen, was hat es mit dem auf sich, mit der Buße und der Vergebung, und warum spricht der Jakobus, der Hebräer, Entschuldigung, 2 Stunden bei dir und schon Jakobus wieder, Hebräerbrief, warum Warum gibt es eine Möglichkeit eben, dass man keine Vergebung bekommt? Wann ist das? Wem gilt das? Das ist, also spätestens hier muss ich eure Aufmerksamkeit bekommen haben. So, und mit Luther hat damit gerungen. Und er ist sogar zu dem Schluss gekommen, man kann es irgendwie nicht erklären. Man kann es nicht anders deuten und darum ist es schlecht und falsch. Ich habe eine andere Meinung dazu. Dann ruft er aber auf und sagt, Freunde, aber trotzdem ist es gut, wenn wir es trotzdem nicht aus der Bibel nehmen und in der Bibel lassen und auch das Gute daraus nehmen. Das ist die Haltung von Luther zum Hebräerbrief. Also vieles Gutes, trefflich feine Auslegung des Alten Testaments und zwischendurch einfach ein paar Dinge, die einfach da nicht hineinpassen und die der Schrift widersprechen. Ich möchte dem widersprechen, was der Luther sagt und euch da ein bisschen hineinnehmen. Ich habe euch diese Vorrede zum Hebräerbrief abgedruckt, aber die lasse ich jetzt nicht, sondern ihr kriegt sie. Oder Google Hebräerbrief Einleitung, zack, habt ihr es auch, aber ihr könnt es auch haben. Jetzt vor der Mittagspause möchte ich euch da ein bisschen hineinnehmen. Also was hat es mit diesem unbekannten Autor auf sich? Ja? Hat Luther recht? Hat Paulus geschrieben oder nicht geschrieben? Und wer ist der Schreiber? Und vor allem, ist es wichtig, ihn zu kennen, ja oder nein? Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe eine Meinung, wer das geschrieben hat. Ich würde aber meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Weil ich, wenn es von Anfang an in der Kirchengeschichte Debatten darüber gab und man weiß es einfach nicht, wer es geschrieben hat, man vermutet es. Und viele schreiben es eben Apostel Paulus zu. Ich las neulich ein Buch darüber und eine Auslegung über den Hebräerbrief und ich war innerlich freudig amüsiert, als der Autor selbstverständlich immer von Paulus sprach. Paulus schreibt. Und das war für mich schon so fremd, weil ich das gar nicht so kannte, dass der Paulus der Autor der Hebräer. Aber der war so fröhlich darin, bei jedem Zitat, ja, Paulus sagt. Ja, das ist, wir merken schon, mittlerweile ist das sehr fremd und der Gedanke, dass es überhaupt Paulus sein könnte, existiert sehr wenig. Aber es ist schon sehr bemerkenswert, dass die Kirchenväter, die meisten, davon überzeugt waren, dass es doch Paulus war. Die Schwierigkeit ist natürlich nicht nur inhaltlich, und inhaltlich ist gar nicht so die Schwierigkeit, sondern wir haben einfach keine klassische Einleitung, die wir in allen anderen Briefen haben, wo Paulus sich ganz klar als der Autor identifiziert und diese Position einnimmt. Und glaubt mir, das war absolut notwendig. Denn was Paulus gebracht hat, war so revolutionär, hat in den Ohren der Zuhörerschaft etwas ausgelöst, Feindschaft, dass er am Anfang absolut erst einmal eine Grundlage legen muss und sagt, das ist nicht meine Lehre, das ist nicht meine Weisheit, sondern das ist etwas, was Gott mir gegeben hat und ich habe einen Auftrag als Apostel, euch weiterzugeben. Er musste diese Autoritätsfrage vorher klären, nicht um seinetwillen, sondern um der Botschaft willen. Und das fehlt in diesem Brief, obwohl das wahrscheinlich noch weit provozierender ist, was da drin steht. Also, wer ist der Schreiber? Wer hat das geschrieben? Warum meint Luther, dass Paulus das nicht sein kann? Schlag mir Kapitel 2 auf. Kapitel 2. Ich lese ab Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auch auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn durch das Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung und jede Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen, Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also er spricht von dem Inhalt jetzt, von dem Evangelium, das durch den Herrn gegeben wird. Zuerst wurde es vom Herrn verkündigt. Dann als zweites wurde es durch die verkündigt, wo er sagt, die uns gegenüber das Zeugnis abgelegt haben. Und das ist für Luther der erste Hinweis, dass es nicht ein Apostel sein kann. Denn ein Apostel hat es vom Herrn empfangen. Und das gibt er weiter. Und Luther sagt, hier haben wir eine Reihenfolge. Hier haben wir den Herrn, dann haben wir diejenigen, die von Herrn das empfangen haben und dann uns gegeben haben und zählt sich zu diesen uns mit hinein. Und sagt, und Die Apostel wurden bestätigt durch Zeugnis, von Gott durch Machttaten und so weiter. Das kennen wir alles. Also hier sieht Luther diesen Hinweis, Paulus kann es nicht sein, das kann keiner der Apostel sein, das heißt, es ist einer der zweiten Generation. Das ist so das Argument. Soweit eigentlich gar nicht so unlogisch. Und ich denke, das ist auch eines der Hauptargumente, warum heute die meisten Theologen und Kommentare den Hebräerbrief eben nicht mehr Paulus zuschreiben. Aufgrund dieser Aussage. Jetzt geht man mal am Ende vom Hebräerbrief, Kapitel 13. Kapitel 13, Vers 22. Der schreibt, ob Paulus oder nicht, ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch ja kurz geschrieben, wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit dem ich euch sehen werde, wenn er bald kommt. Also hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, bezeichnet Timotheus als Bruder, und er sagt, er sitzt im Gefängnis, er ist aber wieder frei oder wurde gefangen gesetzt, wie auch immer, und er ist jetzt frei und dann werde ich mit euch mit ihm besuchen. Ja? Mit dem ich euch sehen werde, wenn er bald kommt. Und das zeigt wiederum, dass der Autor des Briefes so nah war. Das ist nicht irgendwann mal vierte, fünfte oder später irgendwelche Generationen, in denen dann die verschiedenen Predigten zusammengestellt worden sind, sondern hier der Autor des Hebräerbriefs ist so nah an Timotheus. Und das wiederum führt den Autor sehr nah, wenn wir an den Timotheus kommen, kommen wir sehr nah an den Paulus. Ich spare jetzt aus magentechnischen Gründen, werde ich euch jetzt nicht all diese Stellen. Es ist interessant, in die Briefe zu gehen, in die Einleitungen, also in den Gruß von Paulus in seinen Briefen. Wissen Sie, dass zum Beispiel die Korintherbriefe und unter anderem, das heißt immer Paulus und Timotheus an die Gemeinden. Und wenn Paulus vom Timotheus da spricht, sagt Paulus und Timotheus euer Bruder. Also die gleiche Bezeichnung, nämlich dass unser Bruder Timotheus in den Briefen, in den Adressaten taucht Timotheus immer wieder auf. Nur als Beispiel, wie gesagt, könnt ihr die Korintherbriefe euch als Beispiel anschauen. Und dann taucht auch diese Präzisierung des euer Bruder. Und von daher scheint es so, dass das könnte Paulus doch sein. Das könnte doch vielleicht Paulus sein. Und auf der anderen Seite aber, wenn Paulus über Timotheus schreibt, dann schreibt er, dass der Timotheus ein geliebter Sohn. Ein geistlich gezeugter Sohn von ihm ist. Und das ist weit mehr, wie er den Timotheus bezeichnet, nämlich ein geistlich gezeugter Sohn. So, der Punkt ist jetzt so oder so. Es ist nicht deutlich. Ist es Paulus oder ist es nicht Paulus? Es kann sein, er muss es nicht sein. Und ich verrate euch einfach, ich tendiere dazu, dass es nicht Paulus ist. Das ist meine Meinung, vor allem aufgrund von Kapitel 2. Letztendlich, und das ist das Gute, jetzt kommt bei der ganzen Autorenfreundschaft, das ist eigentlich egal, denn der Autor ist mir sehr gut bekannt. Ihr kennt ihn? 2 Punkte, Jesus Christus. Jawohl. Zack, drin. Kannst du nach Hause fahren? Nein, du willst bleiben, sehr gut. Jesus Christus durch den Heiligen Geist, das ist der dritte Punkt dann, durch den Heiligen Geist inspirierte und ich freue mich, dass mindestens ein Brief in der Bibel, wo kein Autor drin steht, wo wir nicht wissen. Wisst ihr warum? Weil es gab eine Zeit und wir kommen langsam daher heraus aus der historischen, kritischen Forschung der Bibel, wo die Autorenschaft mit das entscheidendste war, Kriterium für die Glaubwürdigkeit der Schrift. Das heißt, wenn man die Autorenschaft richtig deuten könnte und identifizieren könnte, könnte man sagen, ist es wahr oder nicht? Ist es ein Pseudonym? Ist es nicht ein Pseudonym? Wenn natürlich jemand im Namen Paulus etwas schreibt und weiß gar nicht Paulus, ja, stimmt der Rest auch, der betrügt ja und so weiter. Und die ganze Frage aber, ich sage, die Bedeutung, der Inhalt, die Botschaft eines Briefes ist nicht entscheidend dadurch bestimmt, dass ich weiß, wer es geschrieben hat, letztendlich Paulus oder nicht Paulus und so weiter und so fort. Sondern der Autor ist Christus durch den Heiligen Geist. Die Botschaft ist Christus. Der Kontext, das heißt, sitzt im Leben. wie die historischen Theologen das gerne betonen, ist nicht außerhalb der Schrift. Das heißt, ich muss nicht erst den Autor rekonstruieren, ich muss nicht erst den Adressat rekonstruieren, ich muss nicht das Lebensumfeld rekonstruieren, um dann die Botschaft zu verstehen. Ich habe meinen Kontext hier. Und es ist letztendlich wirklich egal, ob es Paulus geschrieben hat oder nicht. Es ist da. Und das genügt mir. Es ist natürlich hilfreich oder man kann präziser werden, aber entscheidend ist es nicht. Und darum mag ich den umso mehr, diesen Hebräerbrief. Es ist egal, es ist, der Autor ist Gott. In Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und das ist für mich das Entscheidende. Von daher ist die Autorenfrage. Wenn man sagt, Willi, du musst dich jetzt festlegen, sonst kommst du nicht nach Hause zu deiner Familie. Dann würde ich sagen, na gut. Aber sonst würde ich mich nicht festlegen. Ich würde tendieren zu Apollos. Warum? Kennt ihr Apollos? Wie gesagt, nicht persönlich, schätze ich mal, aber so von der Schrift. Apollos ist einer, der sehr nah bei Paulus war. Paulus hat ihn in vielen Gemeinden gesandt, auch in Korinth und so weiter. Apollos ist ein Jude durch und durch, ist ein Gelehrter. Gehörte zu einer Gemeinschaft, die wiederum in Alexandria, in Ägypten, daher kommt er aus Alexandria. Wisst ihr, was dort war? Die größte Bibliothek, die es gab. Und dort wurde das hebräische Alte Testament ins Griechische übersetzt, die sogenannte Septuaginta, die LXX. Wisst ihr, alle Zitate aus dem Hebräerbrief ist nicht aus dem Hebräischen, sondern aus der LXX. Das heißt, derjenige, der das hier schreibt und die Zitate aus dem Alten Testament verwendet, seine Bibel, sein Altes Testament, ist nicht der hebräische Text, sondern der griechische Text. Und da passt für mich der Apollos sehr gut rein. Warum? Er ist nah bei Paulus, er ist ein begnadeter Gelehrter, er kennt sich in der Septuaginta sehr gut aus und er kennt Timotheus auch sehr gut. Warum? Weil er viel mit Timotheus unterwegs war. Dass Timotheus hier festgesetzt und im Gefängnis ist, spricht für eine etwas spätere Datierung. Weil zur Zeit des Paulus saß nur Paulus im Gefängnis, Timotheus nicht. So, es gibt einige Hinweise. Und wenn ich in die Apostelgeschichte gehe und mit euch anschaue, wie Aquila und Priscilla Apollos dann aufnehmen, ihn noch präziser unterweisen, dann später Paulus merkt, oh, ist ein fähiger Mann, ihn dann nach Korinth schickt und so weiter und so fort, dann sehen wir einen begnadeten Ausleger des Alten Testaments, der sich so gut im Alten Testament auskannte, dann zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und auf einmal in dieser Herrlichkeit das Alte Testament auslegt. So, dass das heißt, dann konnte in den Synagogen ihm keiner widerstehen, weil er in einer Brillanz argumentiert hat, weil er sich so gut im Alten Testament auskannte. Das ist meine Theorie, aber das ist wirklich nur eine Theorie. Das ist nicht das Entscheidende, aber wenn ich mich dafür festlegen würde, dann ist einer, der sehr nah bei Paulus war, einer, der sehr nah bei Timotheus war, einer, der sich in der Septuaginta sehr gut auskannte und sowohl aber im hebräischen Denken und Leben und Glauben verwurzelt war, aus der Bibel selbst, ist für mich Apollos. Von daher, das wäre mein Kandidat. Aber nicht entscheidend, okay? So, das ist die Zeit. Ist rum. Nee, noch nicht rum. Das ist das Schönste, was ich mal höre, wenn die Zeit nicht rum ist. Ja. Ganz kurz zu den Adressaten, das führt uns zum nächsten Punkt. Wirklich ganz kurz diese Dinge abarbeiten, aber immer aus der Perspektive, dass es uns hilft, den Brief zu verstehen. Auch da wird diskutiert. Sind es Juden? Sind es Judenchristen? Sind es Heidenchristen? Und da gehen die Meinungen wie immer, gehen sie sehr weit auseinander. Wenn man den Hebräerbrief liest, dann ist so eine Verwurzelung im Alten Testament. Das ist für mich sehr klar und sehr, 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 sehr deutlich ist, dass es hier einen jüdischen Hintergrund hat. Und ich glaube, hier geht es um Judenchristen. Warum? Darauf werde ich auch noch zurückkommen. Denn die Gefahr ist nämlich, oder der Anlass und der Grund wird uns zeigen, dass der Schreiber des Hebräerbriefs große Angst hat, dass die Juden, die zum Glauben gekommen sind und die Herrlichkeit Jesu geschaut haben, in der Gefahr standen, durch Irrlehrer und Verführer, diesem wieder den Rücken zuzudrehen. Und zurückzugehen zum Gesetz, zurückzugehen nach Israel, zurückzugehen nach Jerusalem, zurückzugehen zum Tempel, zurückzugehen zu den Opfern, zurückzugehen zu den levitischen Priestertum. Sie waren in der Gefahr, wieder zurückzugehen und einen Schritt zurückzutun. Ich will so sagen, sie waren in der Gefahr, wieder sich an den Schatten und an den Vorbildern zu ergötzen und nicht mehr den Schattenwerfer vor Augen zu haben. Sie waren in der Gefahr, ihn aus dem Blick zu verlieren. Und der ganze Hintergrund und inhaltlich, von der Argumentation, von der Rhetorik, die ist zu tief jüdisch. Ja. Ich glaube, dass das an Judenchristen geschrieben ist. Und im weiteren Verlauf werde ich einige Argumente euch dazu bringen. Abfassungszeit. Vor der Mittagspause will ich diese Dinge abhandeln, diese kleine Schleife. Abfassungszeit. Ohne euch in eine wissenschaftliche Diskussion hineinzunehmen, es gibt ein Ereignis, an dem wir immer die Datierungsfrage ansetzen können. Und das ist ein sehr entscheidendes Ereignis. Und das ist das Ereignis, ob der Tempel noch stand oder nicht. Und der Brief, nach meinem Verständnis, gibt genug Hinweise und Zeugnis, dass der Tempeldienst noch in Betrieb war. In der Art und Weise, wie der Hebräerbriefschreiber es entfaltet, zeigt er, dass dieser Dienst noch getan wurde. Und darum die Gefahr bestand, seine Hoffnung wieder auf diese Dinge zu setzen und nicht mehr auf Christus. Und somit stand der Tempel noch. Und wenn der Tempel stand, wo sind wir zeitlich? Wer weiß es? Voll gut. Ja, 70 vor Christus. Was wiederum besteht... So, das ist präziser. Ja, vor 70 nach Christus. Genau. Das heißt, und allein der Hinweis, dass der Timotheus... Da war, sind wir nicht in der dritten, vierten, fünften Generation, sondern wir sind weit vorher vor diesen Ereignissen. Okay, diese Dinge. Jetzt, und dann haben wir es fast geschafft in den Einleitungsfragen, jetzt kommen wir zu der Gattung des Briefes. Paulus, wie sagt unser guter Martin, der hat sich damit so schwer getan, weil er inhaltlich so verschiedene Höhenlagen in dem Brief sieht und auch schwierige Stellen, die er nicht einordnen kann. Und sein Entschluss ist und seine Überzeugung ist, das sind verschiedene Briefe. Aus verschiedenen Predigten wurde dieser Brief zusammengestellt. Das heißt, es ist ich habe geschrieben, ein Brief oder doch eine Sammlung von Predigten. Ja. Und Luther ist davon überzeugt, es ist eine Sammlung von Predigten. Ich möchte euch nochmal bitten, Kapitel 13 mit mir aufzuschlagen. Ich plädiere und setze mich stark dafür ein und werde euch das auch vorstellen, wenn wir uns die Gliederung anschauen, für die Einheit und für des Briefes. Das heißt, wir haben einen Brief. Das sind nicht verschiedene Predigten, es ist ein Brief. Es ist eine Botschaft, die einen wirklich genialen, herrlichen Aufbau hat, in der Art, wie der Brief strukturiert ist und wie der gegliedert ist und wie das Thema der Herrlichkeit Jesu entfaltet wird, ist atemberaubend für mich. Also da spürt man auch, sag ich mal, die rabbinische, jüdische Argumentationsrhetorik und Genialität, wie das kreisend, ähnlich wie im Jakobusbrief, vielleicht war Luther einfach zu wenig Jude, ja, dass da dieses kreisend und immer wieder und tiefer hineingehen in das fremd war. Aber das ähnelt sehr dem Jakobusbrief, dem Judasbrief und übrigens der Offenbarung. Und alles nach hinten, zack, nach hinten geschoben. Also schaut mal Kapitel 13, Vers 22. Ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch ja kurz geschrieben. Ich weiß nicht, wie viele tausendmal ich diesen Vers schon gelesen habe und muss jedes Mal darüber schmunzeln. Dann lese ich den Brief und dann, ich habe ja euch ja kurz geschrieben. Ich habe ja euch kurz da hineingenommen in das. Allein diese Aussage am Ende des Briefes zeigt, dass das Ganze ein kurzer Brief ist. Ich habe euch kurz etwas geschrieben, nicht ich habe euch eine kurze Sammlung von bestimmten Dingen zusammengestellt. Ich habe ein Anliegen und das Anliegen, was es ist. Was ist das Anliegen? Schaut mal in Vers 22. Was ist die Gattung, was ist Ermahnung? Es ist nämlich ein Wort der Ermahnung. Ertragt das Wort der Ermahnung. Der ganze Brief ist ein Wort der Ermahnung. Und er hat diese Ermahnung kurz geschrieben. So ähnlich wie Paulus solche Aussagen, ich habe euch ja kurz geschrieben, dass ihr könnt in meine Einsicht hineinschauen, das ist Epheser Kapitel 3, wo auch die, in ähnlicher Weise auch das auch macht. Aber der Hebräerbrief ist eins. Es ist ein Brief, von einem Autor geschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und die Thematik ist ein Wort der Ermahnung. Das mögen wir nicht so arg, ermahnt werden. Ich würde sagen, ermahnen in dem Sinne von Parakaleo, von dem Paraklet. Paulus gebraucht übrigens dieses Wort immer wieder. Ermahnen, bitten, trösten, einladen. Flehen. Ich bitte euch. Ich lade euch ein. Ich ringe um euch. Bitte hört mir zu. Das ist dieses Ermahnen. Es ist nicht von oben so, psch, mit der Peitsche. Ich habe es doch euch gesagt. Jetzt macht's. Das ist nicht von oben herab. Das ist nicht wirklich im Bösen, sondern das ist wirklich ein tiefes Ringen eines Hirten, eines Dieners Christi, eines Mitknechtes, der ein tiefes Anliegen und eine tiefe und große Sorge hat, dass die Gemeinde Jesu das Wesentliche aus ihren Augen verliert. Wer hat schon mal eine Offenbarung gelesen? Habt ihr mal die sieben Sendschreiben gelesen? Habt ihr den ersten sieben? An wen ist das erste Sendschreiben geschrieben? Ephesus, wunderbar. Wo liegt das Problem in Ephesus? Sie haben die erste Liebe verloren. Was ist die erste Liebe? Nicht irgendein Gefühl, nicht irgendeine Begeisterung, nicht irgendein Feuer, das man am Anfang hatte und jetzt brennt das Feuer nicht mehr. Die erste Liebe ist eine Person und das ist Christus. So wie meine Frau, die ich geheiratet habe, meine erste Liebe ist. Und wenn ich sie verlasse, dann habe ich meine erste Liebe verlassen. Bitte? Dann kommt die zweite. Der Punkt ist der, wenn man aber im Vorfeld liest, was alles die Gemeinde tut, die ist einer der konsequentesten Gemeinden, die haben die falschen Apostel geprüft, die waren sehr orthodox, wenn nicht gesetzlich, die waren abgrenzend, die waren sehr nah dran eigentlich und haben dafür gesorgt, keine falsche Lehre und all das, dachten sie. Und bei all dieser Konsequenzen, bei all dieser Enge und bei all dieser Sorge, haben sie vergessen, um wen es eigentlich geht. Warum sie es machen, für wen sie es machen. Und Jesus sagt, ich habe gegen dich, dass du mich verlassen hast, verloren hast auf deinem Weg. Und weißt du was? Und wenn du nicht umkehrst, wieder zu mir, dann werde ich diesen Leuchter wegrücken. Das heißt, dann gibt es kein Licht, dann gibt es keine Botschaft, dann gibt es keinen Sinn, warum du noch existieren sollst. Und wenn man das Eigentliche, nämlich Christus, verliert, man kann sich in Gelehrsamkeit aufreiben, in Genauigkeit, in all diesen Dingen. Wenn man das Eigentliche aus den Augen verliert, und das geht so schnell, dann verlieren wir an unsere Existenzberechtigung. Und darum ist der Brief so wichtig. Was wir in Christus haben, wir haben ihn und wir müssen ihn bewahren. Nicht eine Orthodoxie, nicht eine Lehre, nicht ein Lehrgebäude, nicht ein System, das wir toll finden, sondern wir müssen ihn bewahren. Und wenn wir all das, was wir haben, nicht von ihm her prüfen, dann haben wir keine Daseinsberechtigung. Oder andersrum, dann gibt es kein Licht einfach. So, der Brief ist ein Brief der Ermahnung. Ein Brief, ich habe euch kurz geschrieben, ein Wort der Ermahnung. Und das Wort der Ermahnung ist, bleibt an Christus. Hier geht es ihn darin zu erkennen, den Wert, den wir in ihm haben. Ach da, Mittagspause wollte ich schon sagen, geht's weiter, geht's gar nicht weiter. Hey, angefangen und schon wieder aufgehört. So, wie nach der Mittagspause habt ihr freie Zeit und heute Abend geht's weiter. Ja, okay. Also, einen guten euch.